Ja, das ist sowas mit unseren Namen. Das kann ganz schön ärgern, wenn unser Name verulkt wird, wie der Willi uns gezeigt hat. Und es kann uns freuen, wenn jemand einen schönen Kosenamen für uns hat. Denn in einem Kosenamen ist ja meist etwas von unserem Wesen drin und eher von den guten Anteilen unseres Wesens. Das ist ja etwas, was uns freut. Ihr, liebe Bettina und lieber Ulf, habt euch viel gedacht bei dem Namen Mattia. Mattia heißt Gottesgeschenk. Und so habt ihr sie empfangen als Geschenk von Gott. Und das soll sie auch einmal wissen, dass sie Geschenk Gottes ist. Und jedes Mal, wenn ihr sie ruft, bekennt ihr, du bist ein Geschenk Gottes. Es gibt noch andere Erfahrungen, die wir mit unseren Namen so machen können. Ich erinnere mich an gute und an schlechte. Eine gute, ich war als Studentin unterwegs zu einer christlichen Tagung. Ich war da noch nie, Schloss Kraheim, irgendwo in der Nähe von Schweinfurt. Ich fuhr mit dem Zug, dann mit dem Bus. Es war November, es wurde dunkel, es war dunkel und regnerisch. Und dann stieg ich in einem ganz kleinen Nest aus und dann fragte ich, wo ist denn hier das Schloss Kraheim? Ich war die Einzige, die da ausstieg. Ja, da oben auf dem Berg. Und dann machte ich mich mit meinem Köfferchen auf den Weg und stapfte da hoch. Es war kalt und regnerisch und zwischendurch habe ich auch das Licht da im Auge verloren. Ich wusste nicht mehr, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Bin ich jetzt noch richtig? Dann kam ich in die Rezeption und hörte, hallo Frau Schindler, schön, dass Sie da sind. Wir haben schon auf Sie gewartet. Und dachte ich, wow, ich bin willkommen. Es ist gut, es ist alles gut. Dann gibt es so eine Erfahrung. Manchmal gibt es ja bei Festen, besonders so bei Hochzeitsfeiern, Tischkärtchen. Und ich denke, diese Situation kennt jeder. Dann hat man diesen großen Raum mit den verschiedenen Tischen und sucht sein Kärtchen. Wo sitze ich denn? Sitze ich da, wo ich mich wohlfühle oder eher nicht? Und dann sucht man, und ich glaube, jeder ist froh, wenn er dann seinen Namen gefunden hat. Und es gibt hier und da mal die Situation, da ist man vergessen worden. Das ist nicht absichtlich gewesen, aber eine Unachtsamkeit. Das kann schon mal vorkommen, dass man einen Gast vergisst, deinen Namen aufzuschreiben. Und das ist sehr unangenehm. Wow, die haben mich vergessen. Bin ich hier eigentlich willkommen? Wollen die mich? Haben die mich vielleicht gar nicht eingeladen? Unangenehm. Oder, das kenne ich aus Kindertagen, Birgit, warst du das? Dieser Teller, der da runtergefallen ist oder irgendwann anderes Missgeschick? Und da wäre es mir eigentlich lieber, niemand hätte mich gesehen. Oder wir sitzen in einer Gruppe zusammen und es wird jemand gesucht für eine Aufgabe, zum Beispiel spülen nach der Feier, heute Nachmittag. und einige gucken runter und dann höre ich, Birgit, würdest du das bitte machen? Dummerweise hat derjenige, der gerade suchte, meinen Namen gekannt. Da nützt das Runtergucken nichts. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieser Vers steht im Propheten Jesaja, 43. Kapitel, und der soll heute im Mittelpunkt stehen. Gott hat uns bei unserem Namen gerufen. Das gilt zunächst für das Volk Israel, für sein Volk, das im Exil ist und eigentlich in einer Situation ist, wo sie denken, Gott habe sie vergessen. Und Gott ruft sie bei ihrem Namen und er wird sie in den nächsten Jahrzehnten herausführen, in ihr Land zurückführen. Eine gute Nachricht, Gott ruft sie bei ihrem Namen. Aber wir können unseren Namen da auch einsetzen, denn Gott ruft jeden von uns bei unserem Namen. Das lesen wir ganz am Anfang der Bibel und das lesen wir immer wieder. Gott spricht zu uns und Gott ruft uns bei unserem Namen und es geht bis ins Neue Testament. Und Gott ruft nicht nur uns bei unserem Namen, sondern Gott selbst stellt sich vor mit seinem Namen. Und was passiert, wenn sich jemand mit seinem Namen vorstellt und uns mit unserem Namen ruft? Beziehung entsteht. Zur Beziehung ist nötig, dass wir einander kennen, dass wir die Namen kennen. Das ist ja so, man trifft jemand, den man noch nicht kennt, und stellt sich vor mit seinem Namen und fragt, wer bist denn du? Gott muss nicht mehr fragen, wer wir sind, sondern er ruft uns nach bei unserem Namen. Das ist gewaltig. Der Gott des Himmels und der Erde ruft uns bei unserem Namen. Er will eine Beziehung zu uns aufbauen. Das könnte uns zunächst zum Erschrecken bringen, denn wer sind wir denn, dass Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, uns bei unserem Namen ruft und unseren Namen kennt? Die Israeliten wissen, dass er gewaltig ist, dass er heilig ist. Sie haben Respekt vor ihm und sie erschrecken zunächst alle, die im Alten Testament, von denen wir lesen, dass sie beim Namen gerufen werden, erschrecken zunächst, gehen einen Schritt zurück und erschrecken. Wie kann Gott, der Heilige, uns rufen? Und so beginnt er diesen Satz, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du musst keine Angst haben vor mir. Du musst auch keine Angst haben, dass ich dir irgendetwas vorwerfe. Ich werde dir nicht sagen, was du alles falsch gemacht hast. Dieses kennen ja auch viele von uns, dass sie mit diesem Drohwort erzogen worden sind. Gott, das immer überall gegenwärtige Auge, sieht alles, was du tust. Deshalb mach am besten das, was wir dir sagen. Gott als Erziehungshilfe. Aber er sagt, nein, ich habe dich erlöst. Ich habe dich ausgelöst, so heißt das in einer anderen Übersetzung. Ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, dass wir eine Beziehung haben können. Du musst dafür nichts tun. Ich werfe dir nicht deine Vergehen vor. Ich werfe dir nicht deine Irrwege vor. Ich werfe dir nicht deine Missgeschicke vor. Ich werfe dir nicht deine Schuld vor. Ich habe dich erlöst. Du musst nicht erst auf den Knien herumrutschen, damit ich dir gnädig bin. Ich habe bezahlt. Ich habe das Lösegeld für dich bezahlt. Das ist aus diesem Bild des Kidnappings. Fürchte dich nicht. Du musst keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Ich begleite dich durchs Leben. Ich gehe mit dir durch Feuer und Wasser. Und so geht dieser Vers nämlich weiter. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Fürchte dich nicht, du musst keine Angst haben vor dem Feuer und dem Wasser in deinem Leben. Mit Gott zu leben ist kein Zuckerschlecken. Es gibt Situationen, wo wir durchs Wasser müssen und Situationen, in denen uns das Wasser bis zum Hals steht. Und Situationen, wo wir durchs Feuer müssen. So wie es im Leben eben ist. Das haben wir alle schon mehr oder weniger erlebt. Aber er ist mit uns. Das ist sein Versprechen. Du bist mein, du gehörst zu mir. Das ist unsere Bestimmung. Wir gehören zu Gott. Er hat uns als sein Gegenüber geschaffen. Viele Leute denken ja, Christsein heiße wahr, für wahr halten, dass es einen Gott gibt, für wahr halten, dass er Gottes Sohn ist, für wahr halten, dass er von einer Jungfrau geboren ist, und das ist ja schon recht schwierig, das für wahr zu halten. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann geht es gar nicht um für wahr halten, dann geht es um Beziehung. Er will Beziehung zu uns haben. Wir müssen nicht irgendetwas für wahr halten, sondern sind eingeladen, eine Beziehung zu ihm zu pflegen. Gott kennt unseren Namen und hat sich uns vorgestellt mit seinem Namen. In dieser Beziehung liegt die Erfüllung unseres Lebens, liegt die Erfüllung der Sehnsüchte unseres Lebens. Du gehörst zu mir. Wir sind auf ihn hin geschaffen. Wenn wir innerlich lebendig sind, manche Menschen sind ja innerlich auch wie abgestorben, aber wenn wir innerlich lebendig sind, dann haben wir alle eine Sehnsucht nach Leben in uns. Und wir suchen an verschiedensten Stellen, diese Sehnsucht zu erfüllen. Der südamerikanische Mönch, Dichter, Politiker Ernesto Cardinal schreibt einmal über unsere Lebenssehnsucht Folgendes. In den Augen aller Menschen wohnt eine unstillbare Sehnsucht. Um dieser Sehnsucht willen werden alle Verbrechen begangen und alle Kriege gekämpft. Deswegen lieben und hassen sich die Menschen. Um dieser Sehnsucht willen werden Berge bestiegen und die Tiefe der Meere erforscht. Wird geherrscht, intrigiert, gebaut und geschrieben, gesungen, geweint und geliebt. Dieser Durst spiegelt sich als innere Unruhe auf den Gesichtern aller Menschen, welche die Straßen, die Läden, die Kinos und die Bars bevölkern. Alle Welt trägt einen Wunsch mit sich. Noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen, noch einen Blick, noch ein Wort, noch einen Kuss, noch ein Buch, noch eine Reise. Mehr und immer mehr. Alle Gesichter verwundet von Unruhe und Wünschen. Der Herr Mensch denkt, mit wenig mehr hätte er schon genug. Aber immer wünscht er sich dann noch mehr. Er sucht immer neue Dinge mit immer gleicher Sucht. Und immer wird er gleich unbefriedigt bleiben. Es ist wie eine Krankheit, die ihn zwingt, immer mehr und mehr zu essen, ohne dass er je satt würde. Gott hat Sehnsucht nach uns. Und Gott hat Sehnsucht nach ihm in unsere Herzen gelegt, in unser Inneres. Die Tragik ist, dass wir diese Sehnsucht kennen, wenn wir lebendig sind, aber selbst nicht stillen können. Und so stürzen sich viele von uns von einer Aktivität in die nächste. Andere setzen sich ständig neuen Sinnesreizen aus, um diese Leere zu erfüllen. Manche werden süchtig. Und Sucht beinhaltet ja nicht nur das, was man so sieht und riecht, wie Alkohol und Drogen. Es gibt ja doch anderes. Manche setzen ihrem Leben vorzeitig ein Ende. Die Hauptaussage der Bibel ist, dass Gott unsere Sehnsucht nach Leben füllen möchte. Dass Gott uns erfüllen möchte mit seiner Liebe. Und dass wir in dieser Liebesbeziehung zu ihm Erfüllung erleben. Man könnte das Christsein mit einem Baum vergleichen. Und dieser Baum hat Äste, einen Stamm und eine Wurzel. Und was sichtbar ist, sind die Äste. Und bei den Ästen sieht man Moral, Dogmen, Formen, Riten. Und viele spricht das nicht an, weil sie sagen, das ist alte Tradition, das hat nichts mit mir zu tun. Das brauche ich nicht. Aber die Äste sind tot, wenn der Stamm und die Wurzeln nicht lebendig sind. Und der Stamm, da geht es um die Beziehung zu Gott. Und die Wurzel, das ist seine Liebe, aus der wir unsere Kraft bekommen, unsere Erfüllung finden. Dazu sind wir eingeladen. Der Gott der Bibel ruft uns bei unserem Namen. Er sucht eine Beziehung zu uns Menschen. Darum geht es, und das ist das Wichtigste. Wir sind nicht mehr ein Staubkorn im Weltall. Wir sind nicht anonym, sondern wir werden bei unserem Namen gerufen, ganz persönlich von ihm. Er wartet auf unsere Antwort. Lassen Sie uns ihm diese Antwort geben. In einem Moment der Stille. Vielen Dank, lieber Vater im Himmel, vielen Dank, Jesus, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast und dass du jeden von uns kennst. Du kennst unsere Sehnsucht Du kennst uns auch, wenn wir innerlich abgestorben sind, weil wir uns zugemacht haben durch schwierige Erfahrungen in unserem Leben. Aber danke, dass deine Liebe da ist für uns, für jeden von uns, und dass du sagst, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe alles dafür getan, dass du eine Beziehung zu mir haben kannst. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, du gehörst zu mir. Vielen Dank für diese Zusage. Danke für diese riesige Möglichkeit, dieses große Angebot. Öffne uns die Ohren unseres Herzens, dass wir deinen Reden hören, dass wir deinen Rufen hören, dass wir dich wahrnehmen und dass wir Ja sagen. Amen.